Heute will ich noch über andere Sachen reden, die uns möglich gemacht wurden durch das Kreuz. Es ist mehr noch, mehr als wir vielleicht denken oder gewusst haben. Ich möchte heute ein etwas schwieriges Thema bearbeiten. Also etwas, vielleicht ein kontroverses Thema bearbeiten. Und dieses Thema hat schon viele, sag ich mal, Diskussionen unter den Gläubigen aufgerufen sozusagen, ja, und viele sind sich da auch uneinig. Bis heute ist das ein Thema. Es hat ganze Gruppen gespalten eigentlich. Man kann auch die Gruppen in unterschiedliche Denominationen einteilen, ja. Immer wieder, wenn irgendwie jemand mit einer gewissen Offenbarung aus dem Wort kommt, dann gibt es oft auch Menschen, die da nicht gerne mitgehen, ja, weil sie das nicht gewohnt sind, weil sie eine andere Lehre bis zu einem gewissen Punkt gehört haben und dieser Lehre auch so gewohnt sind. Ja. Und alles Neue ist manchmal schwierig. Als die Pharisäer zu Jesus kamen, da sagte er ihnen, er gab ihnen einen ganz interessanten Vergleich. Er sagte, man tut ja nicht neuen Wein in alte Schläuche. Und warum er das gesagt hat, ist, weil wenn man ihn dann da reintut, dann reißt der Schlauch. Und tatsächlich ist das auch so und deswegen versuche ich auch heute, ich will jetzt hier keinen großen Vergleich machen, okay, vergib mir, wenn es irgendwie komisch rüberkommt, gerade diese Aussage von Jesus hier zu erwähnen. Aber ich versuche deswegen dieses Thema, so gut es geht, wie soll ich sagen, rüberzubringen, sodass es verständlich ist, wie ich es meine und wie auch Leute, die das so glauben, was ich jetzt gleich vertreten werde, meinen. Weil ich denke, dass dadurch, dass man vielleicht nicht zimperlich genug vorgegangen ist mit manchen Themen, mit manchen Sichtweisen, haben sich dann oft andere, die etwas anderes kennen, zurückgezogen und einfach Abstand gehalten. Ganz oft ist es einfach nur entweder ein Generationskonflikt oder ein Kommunikationsproblem. Es ist eigentlich meistens ein Kommunikationsproblem. Ja, ich habe oft gemerkt, dass manche Leute über andere Lehren gewisse Muster haben, Gedanken haben, wo ich manchmal so denke, das stimmt so gar nicht. Ja? So, es gibt Menschen, die erzählen einem Lügen über irgendjemand, der eine gewisse Lehre vertritt. Und das Internet ist voll damit. Ich habe schon Sprüche gehört. Ja? Okay, bevor ich euch auf die Folter spanne, es geht um das Thema Heilung. Es geht um das Thema göttliche Heilung vor allem, nicht nur Heilung, sondern um göttliche Heilung. Und sobald es um göttliche Heilung geht, dann gehen wirklich die Meinungen schnell auseinander. Vor allem gibt es diejenigen, die keine Heilung erlebt haben oder keine göttliche Heilung erlebt haben und die immer zusammenzucken, sobald man darüber redet, schnell beleidigt sind, schnell sich angegriffen fühlen und so weiter. Dann hört man oft Sätze wie, willst du sagen, dass der eine oder jenige nicht genug geglaubt hat? Oder die Leute, die über Heilung predigen, sie sagen, wenn Gott dich liebt, dann bist du geheilt. Und wenn du nicht geheilt wirst, dann wurdest du nicht genug geliebt und so weiter. So. Und da schwirren immer so viele Mythen sind da im Raum, so viele Sprüche, wo man sagt und wo ich euch sagen kann, viele dieser Sachen, die stimmen gar nicht. Sie stimmen erstens nicht, weil ich kenne kaum einen, der solche Sachen sagt. Ich kenne kaum einen, der sowas sagt. Ich kenne keinen, der sagt, wenn du nicht geheilt wurdest, dann wirst du nicht errettet. Habt ihr noch nie diesen Satz gehört? Aber ich habe schon oft von Kritikern gehört, dass das einem eben vorgeworfen wird, dass man sowas lehrt, wenn man über Heilung spricht. Ja, seht ihr, es gibt also viele Dinge, wo ich gemerkt habe, dass dann diese Kluft entstanden zwischen denen, die glauben, dass Gott den Menschen heilen will und es hier auf dieser Erde tun will. Und dann gibt es die Menschen, die das nicht glauben und das anders sehen. Und dazwischen ist ein Riesenschlucht und diese Menschen, die können sich nie treffen. Naja, aber wir haben es geschafft, oder? Wir haben es getroffen, oder? Also, dann müssen wir auch schauen, wo wir weitermachen oder wie wir weitermachen. Warum ich auch über dieses Thema reden will, ist Folgendes. Wir haben auch vor, in Zukunft Heilungsgottesdienste zu veranstalten. Ja? Und es sind dann auch etwas andere Gottesdienste, ja? Und auf die will ich einfach uns ein bisschen vorbereiten, wenn es okay ist für euch. An der Kanzel irgendwas sagen, weil man kann alles Mögliche sagen. Man kann irgendwelche Sachen von sich geben, wo halt nachher irgendwie nicht mit dem Wort überein sind oder nicht stimmen. Und deswegen ist es auch mir, ich komme sowieso aus einer Familie, wir sind aufgewachsen mit dem Wort Gottes. Für uns war, wenn das nicht hier ist, dann vergiss es, dann schmeiß es weg. Wenn ich das, was ich sage oder glauben will, nicht gestützt wird mit Gottes Wort, dann ist es weg. Und mir geht es genauso. Sobald etwas nicht passt oder wenn es mit dem Wort Gottes nicht unterstützt wird, will ich es auch gar nicht. Ich will es auch gar nicht und ich will es auch gar nicht haben. Aber alles, was vom Wort unterstützt wird und was das Wort mir erlaubt, will ich glauben. Ja, ich will alles haben, was Gott mir aber erlaubt zu glauben. Und deswegen, um es gleich vorneweg zu sagen, Heilung hat was damit zu tun, ob wir es wollen. Und das klingt schon sehr komisch, das klingt schon sehr verrückt. Und bevor wir noch weitergehen, will ich eins noch ganz klarstellen. Weil, wie gesagt, ich habe schon gesagt, dass manchmal sind Menschen fühlen sich angegriffen, wenn wir über Heilung reden und so weiter. Die Bibel sagt ganz klar, da ist nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Können wir mal auf diesem Vers stehen bleiben und dann weiterschwätzen? Können wir mal einfach mal diesen Vers wirklich für uns annehmen und dann weiterreden über gewisse Themen? Geht das? Das heißt, es spielt dann am Schluss spielt es ja keine Rolle, ob du, sag ich mal, krank bist oder geheilt bist. Du bist nicht verdammt, weil die Errettung ja nicht darin ist, ob du gesund lebst oder nicht gesund. Wenn du Jesus Christus angenommen hast als deinen persönlichen Erretter, ich meine, diese Aufklärung brauche ich nicht bringen, ja, dann hast du ewiges Leben. Halleluja. Das ist eine Sache, da hast du ewiges Leben. So, du darfst, oder was heißt du darfst, keiner will krank sein. Ja, das klingt ja schon so, als ob man das will oder als ob man das sich ausgesucht hat, würde jemand sagen. Ja? Die Sache ist, wenn du krank bist oder krank durchs Leben gehst, der Herr liebt dich. Das ändert daran gar nichts. Aber ich weiß, dass diese Kluft entstanden ist, weil man dachte, dann liebt der Herr mich nicht. Weil der eine hat die Heilung erlebt und ich nicht. Nein, Gott liebt den Menschen gleich. Das sagt doch das Wort, dass er keinen Unterschied macht. Gott ist nicht ungerecht. Seine Liebe ist ausgegossen über alle. Gott hat die Errettung für alle Menschen möglich gemacht. Amen. Die Bibel sagt uns, dass ich glaube, der Petrus schreibt das im Brief, sagt er, dass der Herr will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle. Also Gottes Wille ist, dass alle errettet werden. Hier können wir schon irgendwas lernen. Wenn Gottes Wille über allem steht, warum sind alle Menschen nicht errettet? Hast du schon mal die Frage gestellt? Gott will, dass alle errettet werden. Das ist sein Wille. Sein Wille. Ja, so sagt uns das Wort. Er hat seinen Sohn gegeben, damit alle, die an ihn glauben, errettet werden. Er hat alles gemacht. Er wollte nicht, dass bestimmte, es gibt ja auch diese Lehren, wo man sagt, dass Gott bestimmte Menschen ausgesucht hat und so weiter. Das stimmt nicht. Gott hat einen freien Willen den Menschen gegeben, das wissen wir auch alle. Das heißt, die Errettung ist für jeden zugänglich, es ist komplett fair. Wer sie nicht annimmt, ist selber schuld. Ich habe mich früher immer so gedacht, oh Gott, das ist doch schon hart, so, das ist ein bisschen so heftig, so zu glauben, dass Menschen in die Hölle gehen, wenn sie nicht glauben. Und habe mich mal so damit beschäftigt und befasst, weil da kannst du auch schön in die Irre gehen, wenn du dich mit so Sachen befasst. Da gibt es mittlerweile auch schon die ganzen Irrwege, wo Leute da anfangen zu sagen, es gibt eigentlich gar keine Hölle, alle landen im Himmel und all solche Theorien. Weil du als Mensch kannst das nicht verstehen, du denkst einfach so, das ist viel zu heftig. Und dann habe ich was gehört, ich glaube, dass es vom Heiligen Geist kam. Da sagte mir der Heilige Geist, es ist viel zu einfach, errettet zu werden. Und wenn man sich das Verhältnis anschaut, dann ist es nicht so unfair. Weil er sagte, glaubt an den Namen Jesus Christus, glaubt an den Sohn. Geht es noch einfacher für uns Menschen, die Errettung zu empfangen? Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht, wenn du zu Menschen gehst, die nicht glauben und du denen sagst, der sagt, ich glaube nicht an Jesus. Ja, und stolziert so weg. So. Und du denkst einfach so, wo ist das Problem? Wo ist das Problem? Wie, du glaubst nicht an Jesus Christus? Glaub doch, also ich, selbst wenn ich nicht glauben würde, ich sag's jetzt nur als so eine, wenn ich einer von der Welt wäre und jemand hätte mir gesagt, so wirst du errettet, ich würde sofort diese Religion wählen. Da würde ich auf Nummer sicher gehen. Ja? So, wir wissen ja alle, dass Werke dazukommen müssen und so, also ich will jetzt die Errettung nicht so klein machen. Aber alles fängt damit an, dass du glaubst an den Sohn Gottes. Das ist doch nicht schwer. Das ist überhaupt nicht schwer. An denjenigen, der dich freigemacht hat, der für dich gestorben ist, der das Opfer geworden ist für deine Sünden. Komm schon. Wo gibt es so eine Religion? Schaut euch mal die Religionen an. Nicht mal der Buddhismus ist so toll. Und er verkauft sich sehr toll. Verkauft sich sehr schön. Friede, Freude, Eierkuchen. Bei uns gibt es keinen Gott. Bei uns gibt es nur den Buddha. Ja, der ein Mensch war und eine Erleuchtung erlebt. Ah, egal. Wir wollen da ja nicht über Buddha reden jetzt, ja? Aber steht ihr, das ist so denke ich dann so, komm schon, Gott hat es so einfach gemacht. Gott hat es so gut gemacht. Er hat es so gut mit uns gemeint. Ja, daran sehen wir schon, wie er den Menschen liebt. Er sagte irgendwann mal nach diesen ganzen 100.000 Gebote, 700 Gebote vom mosaischen Gesetz für die Juden, sagt er irgendwann mal, okay, irgendwann mal, jetzt ist Schluss. Das schafft der Mensch eh nicht. Oder, das ist doch ein interessanter Gedanke. Das schafft er nicht. Ich muss irgendwas machen, dass es nicht davon abhängt. Ich muss irgendwas machen, das leichter ist. Viel leichter. Also sandte er seinen Sohn. Und sagt, das einzige Opfer, was funktionieren wird, wird etwas sein von mir. Darüber kann man schon sehr viel reden. Wie ihr seht, wir sind noch nicht mal zur Heilung gekommen. Die Sache ist einfach nur die, Gott liebt den Menschen. Er hat es ihm einfach gemacht. Und der Mensch kann es annehmen oder ausschlagen. Und so ist es sozusagen mit der Rettung, dass Gott will, dass alle errettet werden. Gott will, dass jeder errettet wird. Aber es werden nicht alle errettet. Und diese Frage kommt dann immer gleich auf so. Wenn du sagst, David, dass Gott will, dass jeder geheilt ist, warum ist nicht jeder geheilt? Das ist genau die gleiche Sache. Genau der gleiche Punkt. Wenn Gott will, wenn ich predige, dass Gottes Wille, und wir kommen gleich dazu mit ein paar Bibelstellen, Gott will immer die Heilung für den Menschen. Was hat das damit zu tun, wie dein Zustand ist oder mein Zustand ist? Hier sind wir ganz oft vorbeigeschossen, weil ich sagte, wenn ich krank bin, ja, wenn ich krank bin, so, ich bin nicht geheilt. Was ändert das an Gottes Wille für mich? Was ändert das daran? Oder ich habe gebetet, David, und ich wurde nicht geheilt. Dann ist es nicht Gottes Wille. Hä, wieso? Vielleicht gibt es ein paar andere Faktoren. Vielleicht gibt es noch ein paar andere Sachen. Wie kannst du jetzt, und wir sind ja ein demütiges Volk, wie können wir von unserem Stolz sagen, ich habe gebetet, er muss mich gehören? Versteht ihr, was ich meine? Man kann auch in die andere Seite das ganze Ding ausschlagen. Gott hat mein Gebet nicht erhört. Und dann haben wir ganz oft solche Stellen, wie zum Beispiel von Paulus, der gebetet hat. Und da heißt es, er hatte ein Pfahl im Fleisch, wo in der Bibel genau beschrieben steht, dass er sagte, dass ein Teufel ihn mit Fäusten schlägt. Was ein Hinweis ist auf eine geistliche Attacke, die der Mann durchgemacht hat. Apostel Paulus wurde geschlagen von einer nicht physischen Sache, von einer geistigen Sache. Und jeder, der schon mal irgendwo im Geistlichen was erlebt hat, ich denke, es werden schon einige hier sein, viele sind auch alt genug, um schon mal dort eine Attacke zu erlebt haben, so in der psychischen Ebene, weiß, was das ist. Das ist was ganz anderes wie krank sein. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und so gibt es aber viele Punkte, wo, sag ich mal, die Heilungskritiker sich festhalten und sagen, aber hier, aber da, aber dort. Und natürlich, die kenne ich alle. Das will ich einfach nur erstmal sagen. Ich kenne sie. Ich kenne die Hiob, seine Geschichte. Ich kenne Paulus mit seinem Pfahl. Ja? Also ich kenne die Sachen, die man gebraucht, um zu sagen, schau mal. Oder dann wird gesagt, aber Timotheus hat er geboten, hat er ihm gesagt, er soll einen Schluck Wein trinken. Dann denke ich mir so, was hat das wieder mit Gottes Wille zu tun? Was hat das damit zu tun, ob Gott immer die Heilung will oder nicht? Also ich gehe auch nicht bei jedem Schnupfen auf die Knie und verlange hier jetzt, dass ich endlich frei werde davon, von dem Schnupfen. Oder, versteht ihr, was ich meine? So, das ist doch nicht, von was wir reden. Oder es gibt Dinge, Faktoren in unserem Leben, wo wir Menschen selber tun können. Wir können auf die Ernährung achten. Wir müssen auf die Ernährung achten. Nicht nur können. Ja? Im Alter merkt man, dass die Ernährung eine sehr, sehr große Rolle spielt da auf unsere Gesundheit. Sehr groß. Viele, die sich damit beschäftigen, merken, dass heute wir in einer Welt leben, wo die Ernährung nicht mehr die ist, wie es mal war. Sie wird kaputt gezüchtet, kaputt gemacht. Nährstoffe sind nicht mehr drin. So, der Körper kann nicht mehr richtig funktionieren. Aber darauf ist eine ganze Industrie gebaut, die uns dann dafür versorgt mit Tabletten und Pillen. Alleine schon, wenn man sich das anschaut, müsste man eigentlich schon sehen, dass Gott für Heilung steht und für einen gesunden Menschen und der Teufel für das Gegenteil. Im Johannes 10,10, da sagte Jesus selbst, der Dieb, er meint den Feind, den Widersacher, den Teufel, er kommt zum Stehlen, Rauben und umzubringen. Das sind so eine Abstufung. Er kommt nur, um das zu machen. Also wir sehen hier auch einen ganz klaren Unterschied zwischen dem und dem. Töten, zu verderben. Krankheit, je nach Schwerheitsgrad sozusagen, kann zum Tode führen. Ist eine Sache, wo nicht Leben bringt, sondern Tod. Das Gegenteil. Jesus sagt, ich bin gekommen, um Leben zu bringen. Und wiederum zur Errettung sagen wir, ja, er brachte uns ewiges Leben, Freiheit von der Sünde, Freiheit von der Verdammnis, dieses Leben. Aber es geht drüber hinaus. Das ist der eine Teil oder der wichtigste der Teil ist der, dass wir Frieden mit Gott haben, errettet werden, ja? So, aber es geht weiter drüber hinaus. Ich brauche euch ja nicht erzählen, die Wunder, die Jesus gewirkt hat und getan hat und von denen wir als Kind mal alle uns ernährt haben und die wir geliebt haben, die man gern gelesen hat, die Wunder, die Heilungswunder. Es geht weit darüber hinaus. Es gibt sozusagen keine Bibelstelle, und das werde ich euch gleich von vornherein auch sagen, es gibt keine Bibelstelle, die eindeutig sagt, dass Gott immer heilen will. Natürlich gibt es sie nicht. Es gibt aber viele Bibelstellen, die uns aufzeigen und aufweisen, dass Gott immer heilen will. Und deswegen bedarf es bei diesem Thema eine richtige Erklärung, Auslegung des Wortes. Ja? Es ist einfach wichtig, dass wir uns dann da mit ein paar Sachen befassen. Ich will mal etwas aufschlagen, was ganz bekannt ist. Und auch die andere Sache ist, wir haben am Sonntag sowieso immer eine eingeschränkte Zeit. Ja, also das schafft man nicht, in einem Gottesdienst abzuarbeiten. Das heißt, wenn ich mal wieder dran bin und Gott es mir wieder aufs Herz legt, würde ich dann natürlich da weiter buddeln. Weil das ist ein Riesenbereich. Und man kann dieses Thema von vielen Seiten anschauen. So, was haben wir bis jetzt gelernt? Es ist keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Amen? Das haben wir schon mal gelernt. Das ist klar. Dann haben wir aber auch gelernt, dass es Gottes Wille ist, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Aber es werden nicht alle Menschen errettet, weil Gott den Menschen einen freien Willen gegeben hat. Bisher sage ich nur das, okay? Schlagen wir mal Jakobus auf. Einer meiner Lieblingsbriefe sowieso. Jakobus Kapitel 5. Ab dem 13. Vers. Für uns Christen oder Menschen, es gibt Probleme hier auf dieser Erde. Das durchlebt jeder. Erlebt jeder, macht jeder durch. So, das ist das Leben hier. Ja, es heißt doch, dass der Teufel ist der Gott dieser Welt sozusagen. Ja, so, das stimmt alles. Es gibt hier Probleme. Er macht Probleme, manchmal fragen die Menschen, ja, aber wenn Gott da existiert, warum haben wir so viele Krieg und Leid? Immer diese uralte Frage, warum ist denn so viel Krieg und Leid? Ja, habt ihr nicht aufgepasst im Religionsunterricht, 1., 2. Klasse, da gibt es noch einen Teufel, ja, der für Krieg und Leid schuld ist daran. Es ist er, wo das macht. Es ist er, wo das macht. Wir haben im Alten Testament wurde alles so verfasst, als ob Gott immer alles macht. Und das ist ein Problem. Und wenn wir leben nach der Sichtweise des Alten Testaments, verstehen wir Gott falsch. Deswegen hat Paulus an einer Stelle gesagt, nun ist die Decke weggenommen worden. Ja? Die Decke, die lag über dem Ganzen. Kennt ihr die Bibelstelle? Sie wurde weggenommen durch Jesus Christus. Jetzt können wir durch den neuen Bund alles anschauen. Auch das Alte Testament, auch das Neue, alles wird durch den neuen Bund angeschaut. Und im neuen Bund erkennen wir erst, dass der Teufel der Vorursacher ist für alles Böse und Gott ist ja das Gute tut. Jakobus schreibt doch im 1. Kapitel, alle guten, vollkommenen Gaben kommen von Gott. Kommen von oben herab, vom Vater des Lichts. in dem keine Veränderung ist. Er verändert sich nicht. Das heißt, wir können dadurch erkennen, dass selbst wenn alte Sachen geschrieben, Gott zugeschoben wurden, war das nicht Gott, der das gemacht hat. Sondern es war, wenn überhaupt, eine Zulassung der Sachen. Gott ist nicht aktiv an dem Bösen. Und er hat immer wieder zum Volk gesagt, wenn ihr euch aber wegwendet, hat er immer gesagt, wendet ihr euch aber ab, hört ihr aber auf, den Tempel am Laufen zu halten, ja, und all diese ganzen Sachen, dann, wie war das dann? Dann wird passieren, was auch immer. Und wir sehen das bei allen Königen. Also ich habe als Kind, ich habe diese ganze Kriegsgeschichten geliebt. Also klingt vielleicht komisch, aber ich habe es geliebt. David seine Geschichten und die Erfolge, die er hatte, ja. Und die Sache war die, man kann schwarz auf weiß sehen, so, ich rede jetzt vom alten Bund. Schwarz auf weiß, mit Gott gut, ohne Gott alles Schrott. So was. Aber er hat ihnen gesagt. Und er hat auch so einen Bund gemacht. Es steht auch im 5. Mose Kapitel 28, da ist eine ganze Liste von Segen und Fluch aufgezählt, wo wir mal studieren können und schauen können. Da sagt er, wenn ihr mein Gebot haltet und meine Stimme folgen werdet, dann werden all diese Segnungen auf euch kommen. Ich rede vom alten Bund. Wenn die Segnungen auf euch kommen, und da ist eine ganze Latte, das kann ich jetzt nicht durchlesen, da ist alles drin. Gesundheit, Segen, Erfolg in jedem Bereich. Immer nach oben steigen, niemals nach unten, immer vorwärts kommen. Sachen, wo man, wenn man sich das anschaut, denkt man einfach so, aber hast du dir mal darüber Gedanken gemacht? Du erkennst doch da Gottes Wille, oder nicht? So, ich erkenne doch in der Bibel, dann finde ich heraus, was Gott also will. Gott will also das Beste für mich. Angefangen wieder mit Adam und Eva, gehe ich nochmal noch weiter zurück. Wieso hat Gott alles so perfekt gemacht? Warum hat Gott den Menschen in ein Paradies, wie wir heute sagen, hineingesetzt? Weil er den schlechten Willen geplant hat für ihn? Weil er für ihn Fluch wollte, Krankheiten, Probleme und so? Nein. Das ist ja das. Gott wollte es nicht. Aber die Schlange kam und hat die Menschen verführt. Und da heißt es so schön, Apostel Paulus schreibt darüber, wie ein Mensch die ganze Welt in den Fluch gestürzt hat, in den Tod, so ist durch einen Mensch, ja, ist uns allen das Leben möglich geworden. Und im Galater 3, nicht für heute, für ein andermal, sehen wir ganz klar und deutlich, wie das Kreuz, also Jesus, das für uns starb, wie das alles wieder hergestellt hat und wie es auch heißt, dass der Segen Abrahams zu den Völkern käme. Alle Verheißungen Abrahams sind jetzt uns zugesagt, wir sind jetzt auch Kinder Abrahams. Und ihr wisst, dass das, was ich sage, stimmt. Ihr kennt die Stellen. Es ist nur schwierig, das manchmal so, weil es gibt ein Problem, warum für uns schwer sowas zu fassen ist. Es liegt daran, was es Schuld ist, was wir erleben in unserem Leben. Das ist Schuld dran. Ich habe auch einen Bruder verloren, mit 16 Jahren. Der hat eine Lungenkrankheit gehabt. Der ist mit 16 gegangen. 2012 war das. Ändert das etwas an Gottes Wille? Ändert das etwas an meiner Sicht, was Gott will für den Menschen? Es ändert nichts. Warum sollte es was ändern? Warum sollte es was ändern? Guckt mal, wenn wir diese Geschichten kennen wir genug. Irgendjemand verloren haben, von irgendeiner Familie, Missionare haben irgendwas durchgemacht, haben irgendwie zwei Kinder sind gestorben und so weiter. Dann kennt ihr diese Geschichten, wie sie durchgehalten haben, wie sie im Glauben geblieben sind, dann sagen sie, trotzdem habe ich festgehalten, Gottes Liebe ist groß und so weiter. Ihr kennt diese Bücher, ja? Warum hat er daran festgehalten, dass Gott trotzdem liebender Gott ist und den liebt? Weil es hier steht, weil er es glaubt. Weil er niemals von der Wahrheit sich abschütteln lässt. Deswegen. Und dann kamen dann kamen andere und wollen eine Erklärung und sagen dann, ja, aber vielleicht brauchte Gott irgendwie, versteht ihr, da gibt es solche Geschichten wie, er pflückte Blumen für seinen Garten und solche Metaphern alle. So, warum brauchen wir eine Erklärung? Warum ist der Mensch zu früh gegangen? Warum ist er daran gestorben und so weiter? Und ich glaube, das ist das Problem. Das ist ein Irrweg. Die Bibel gibt uns solche Gründe nicht. Die Bibel zeigt uns sowas nicht. So, und je mehr, wenn wir uns befassen mit, warum ist das aber passiert, da geht es schon in die falsche Richtung. Das ist keine Frage für uns Christen zu stellen, weil wir wissen doch, auch die Bibel sagt uns, wir haben nicht zu allen Fragen eine Antwort, aber wir werden es im Himmel wissen. Halleluja, Amen. So, und deswegen kann ich genauso, ich kann bei manchen Sachen sagen, ich kann euch Gründe geben, warum eine Heilung nicht passiert, kann ich, und werden vielleicht dazu irgendwann mal kommen, aber ich kann nicht sagen, und das wird auch oft diesen Leuten, die das predigen, vorgeworfen, warum wurde der nicht geheilt? Was weiß ich, bin ich Gott oder was? Ich weiß nur, dass Gott will, dass es geheilt ist. So, das ist alles. Das ist einfach alles. Ich meine, das ist nicht schwierig. Versteht ihr, was ich meine? So, wir befassen uns mit Dingen. Warum? Warum schickt Gott den in die Hölle? Das kann ich aber nicht verstehen. Aber er war so ein lieber Mensch. Er war so lieb. Ja, dann komme ich mit der Bibel und sage dir, ist doch ganz egal, wie lieb er war. Da steht doch geschrieben, dass ohne jeder Mensch verfehlt die Herrlichkeit des Herrn. Es gibt keiner, da kann keiner so gut genug sein, dass er Jesus nicht braucht. Amen. So, also, und das ist hier die Sache. Aber ich werde sagen, aber er war so lieb, aber sie war so lieb, das war meine liebste Tante. Ich mache nicht die Regel. So, und wenn wir sozusagen nicht die Regel machen, dann gehen wir einfach ins Wort hinein und schauen einfach, was sagt das Wort? Weil, weißt du warum? Auch wenn du jemanden verloren hast, auch wenn du vielleicht durch Krankheit gegangen bist, wenn du diese Erkenntnis bekommst und der Herr will sie dir geben, dann kann er dich gebrauchen für andere. Nämlich wir sind gemacht, um Hoffnung zu bringen. Wir sind Hoffnungsträger. Und das ist, was mir vor, wo wir den Worship gemacht haben, da habe ich gebetet, Herr, gib mir irgendwas, woran ich alles festmachen kann. Gib mir irgendein Wort, wo ich bringen kann und auf das ich alles stützen kann, damit wir das verstehen oder damit wir das wenigstens manche das vielleicht sogar erkennen können. Und dann sprach es mir deutlich, also ich habe das so vernommen, dass es Hoffnung, das Wort Hoffnung gebracht hat. Das bedeutet, Gott hat immer, und da brauche ich euch auch nicht viel aus der Bibel lesen, es geht um Hoffnung. Er bringt uns immer Hoffnung. Licht ins Dunkle. Hoffnung für die Welt. Was ist das? Das ist, Hoffnung ist etwas, Hoffnung ist nicht gleich Glaube. Das ist ein anderes Thema, ja? Aber Hoffnung ist, du gibst nie auf. Du hältst immer am Guten fest, egal wie schlecht es läuft. Du läufst durch das Tal, aber du hoffst besser. Du hoffst besser. Und manch einer sagt dann auch noch, mach den Menschen keine falsche Hoffnung. Mein lieber Freund, ich bin geboren, um Hoffnung zu machen. Ich bin geboren, um den Menschen Hoffnung zu bringen und zu predigen. Und das sind wir alle. Wir sind dazu berufen, Hoffnung in die Welt zu bringen. Deswegen, wenn die Nachricht davon redet, dass der dritte Weltkrieg im Anmarsch ist, dann werde ich mich genau umwenden und sagen, Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Halleluja. Da ist ein Weg für dich. Gott macht alle Türen auf. Er schafft einen Weg für dich und er führt dich auf die grüne Aue. Halleluja. Nämlich ich lebe nach Psalm 23 und das solltest du auch. Warum? Weil wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt. Natürlich haben wir keine Angst oder sollten keine Angst haben, wenn wir von hier gehen müssen. Das ist gar nicht die Frage. Aber ich will, und das will auch der Herr, er will uns lieber die Zeit, wo wir hier sind, gebrauchen, wo wir hier auf dieser Erde sind. Denkt, ich schmeiß mal noch eine kleine Klammer rein. Wenn es nur um den Himmel gehen würde, warum bringen wir uns nicht einfach alle um? Dann würde uns der ganze Leid erspart sein hier auf dieser Erde. Alles. Das würde uns erspart sein. Da kann man sich wirklich so. Also, ich kenne auch Gläubige, die reden schon so, wo ich manchmal denke: pass ein bisschen auf, weil es ist nicht mehr weit bis zum Strick. So wie du redest. So wie du das Leben hast. Das ist nicht, was Jesus gemeint hat mit seinem Leben verleugnen. Das Geschenk, wo Gott es gegeben hat, da kann ich nicht mit Füßen treten. Und ich sage euch, auch wieder, vielleicht muss ich ein bisschen vielleicht auch von mir erzählen, damit man sich ein Bild machen kann, aber ich war schon an der Schwelle vom Tod, selber. Und habe aufgegeben. Ich wollte nicht mehr. Und wenn man das mal, ich habe das mal erlebt sozusagen, so, ich weiß nicht, wer von euch kennt das vielleicht auch so, du hast mal das erlebt, so, du hast ganz ernst gemeint und wir sehen ja, Jesus hat ja auch dem Herrn sich befohlen, ja, also irgendwo, und dann war er weg. So, ich glaube daran, ich glaube, dass du selber, wenn du willst, gehen kannst. Also, kann ich mir vorstellen. Ich denke ganz oft, dass Menschen, wenn sie gerade auch in so Todessituationen sind, so, dass, also oft wird dann gesagt, du, ich will es nicht mehr weiterkämpfen, ich habe keine Lust. Das ist oft so, das ist ganz oft der Fall. Und das ist auch vollkommen okay, weil der Mensch ist okay, wenn er nicht mehr weiterkämpfen will. Ja? Aber die Sache ist, der Herr hat mir ein Leben gegeben. Was mache ich damit? Was mache ich damit? Er will uns gebrauchen und er will, dass wir Hoffnung bringen. Und gerade in dieser Zeit, oh Mann, wenn ich das schaue, es tut mir einfach so leid, wenn Leute sagen, neulich hat mir jemand einen Kommentar unter meinem Video geschrieben, wo ich auch über die Heilung geredet habe. Und dann sagte er mir, es ist ein, wie sagt er das? Es ist ein Schlag ins Gesicht oder einfach schlimm, sowas zu sagen für Leute, die nicht geheilt wurden oder nicht geheilt sind. Da habe ich ihm gesagt, es ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die Heilung wollen und man ihnen sagt, dass Gott nicht jeden heilt. Das ist wirklich mal ein Schlag ins Gesicht. Wenn du den Menschen den Trost oder die Hoffnung wegnimmst, das ist schlimmer. Das ist viel schlimmer. Der eine, der krank ist, der ist schon krank. Da passiert ja nichts mehr, außer dass er beleidigt ist. Aber die Sache ist, hat er ein Recht, beleidigt zu sein? Was sagt uns die Bibel? Nein, hat er eigentlich nicht. Ich weiß nicht, man sollte überhaupt bei solchen Sachen nicht so annehmen, ja? Man sollte die Sachen nicht so auf sich wirken lassen und so weiter. Aber man sollte einfach dem anderen eine Chance geben, weil es gibt so viele Menschen da draußen. Und wie auch immer, ich habe schon für einige Menschen gebetet. Ja, es gibt einen Prozentsatz sozusagen, wo die Menschen die Heilung nicht empfangen. Ich konzentriere mich darauf nicht. Warum? Weil es wichtiger ist, noch mehr Menschen zu erreichen, dass Menschen es empfangen. Halleluja. Sollten wir nicht dann auch, wenn ich mit einem Krückstock gehen würde, sollte ich mich nicht freuen für den, der die Heilung empfangen hat? Sollte ich nicht rausschreien, Herr wird dich heilen? Ich weiß nicht, ich bin noch nicht geil, aber der Herr wird dich heilen. Sollen wir nicht Hoffnung verbreiten hier in diesem Bereich? Und das ist die ganze Sache. Ich weiß, dass es gibt, wie gesagt, viele Bücher über Autoren, über Leute, die durch Leid gegangen sind und wie Gott sie dort in diesem Leid durchgetragen hat. Es gibt viele solche Geschichten. Es ist schön, es ist okay, es kann ein Trost sein. Aber die meisten wollen die Hoffnung. Die meisten wollen die Lösung. Viele wollen, meine ich, die Lösung und die Hoffnung. Und wenn ich jetzt mit der Erfahrung von dieser Person, die durch Leid gegangen ist, hingehe und allem das aufdrücke, dann mache ich jedem die Hoffnung zu. Und aus diesem Grund kann ich nicht sagen, dass Gott nicht jeden heilen will. Allein schon aus dem Aspekt macht es keinen Sinn. Weil Heilung was mit Glauben zu tun hat. Und wenn du glaubst, dass Gott nicht jeden heilen will, wirst du bei jedem Gebet dastehen, vielleicht will er mich, vielleicht aber nicht. Das war's. Schon ist vorbei. Verstehst du? Jakobus sagt in Kapitel 5, Vers 13, wenn jemand unter euch leidet, soll er beten. Wenn jemand froh ist, soll er Psalme singen. Ja, das ist hier ganz, ganz wichtig. Wer leidet, soll beten. Ich zeige euch gleich hier was sehr Interessantes. Wer leidet, soll beten. Das ist also, passt gut, ja? Ist jemand gut Mutes, der soll singen. Nun bringt er eine dritte Möglichkeit, wo er wieder eine Lösung hat, was die Person machen soll. Dann sagt er, wenn jemand unter euch krank ist, soll er was machen? Soll er glauben, dass Gott nicht jedem heilen will? Dass es darauf ankommt? Was soll er machen? Soll er seine Gnade genügt mir schreien? Soll er sich mit Paulus identifizieren in dem Moment? Soll er sich an Hiob klammern? All solche Dinge? Nein. Und das ist das ganze Problem. Es ist okay, wenn manche Menschen durch was gegangen sind und ihnen haben diese Geschichten geholfen. Und es war für sie ein Trost, alles gut. Aber am Ende des Liedes bei Hiob, was passiert? Er wurde gesegnet mit einem zweifachen Segen, er wurde geheilt, alles wurde wiederhergestellt. Jakobus sagt, schaut auf das Ende von Hiob. Aber wir Christen schauen nicht aufs Ende von ihr, wir schauen auf den Anfang und auf den Durchgang. Jakobus sagt, schaut auf das Ende. Was ist das Ende? Das Ende war die Lösung. Das Ende war, es wurde wieder gut, die Heilung. Jetzt, wenn wir es dafür nehmen, ja? Aber er sagt, er soll die Gemeindeältesten zu sich rufen, damit sie über ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Und oft hat man hier aufgehört. Das war es halt auch. Weil es geht um ein ganz bestimmtes Gebet, was nachher den Unterschied macht. Und das ist in diesem Vers noch nicht sichtbar. Aber habt ihr das gerade gesehen? Wer leidet, wer durch Leid geht, soll beten. Wer ihm gut geht, soll singen. Wer aber krank ist, das bedeutet, er macht hier ganz deutlich einen Unterschied zwischen Krankheitsleiden und Leidleiden. Und so ist das auch. Wir müssen, also das ist einfach nur die Wahrheit, wir müssen Krankheitsleiden trennen von Verfolgungsleid. Von Petrusbriefen. Ja, wenn ihr euch da ein bisschen auskennt, Petrus hat an eine verfolgte Gemeinde geschrieben, da steht auch gleich dran, an die Verfolgten, Zerstreuten in und dann hat er zwei Briefe geschrieben an ihnen als Trost, weil sie in einer Verfolgung war, hat auch gesagt, denn dazu seid ihr berufen, weil sie in einer Verfolgung waren, nicht weil sie krank waren. Aber wie oft ich merke, dass man einfach die Bibel nimmt und irgendwie die Texte nimmt und sie an die, ich sage immer wieder so, man an die Wand klatscht und dann versucht man irgendwie zum Laufen zu bringen. Aber das funktioniert so halt nicht. Ja? Wir haben doch auch eine Ordnung bei der Errettung. Wir sagen, du glaubst an Jesus Christus, du lässt dich taufen. Amen. So, wir machen ja auch nicht irgendwas, irgendwie. Sondern sehen, was die Schrift uns sagt. Und so ist es hier eben auch. So, wohin gehört was? Manch einer sagt dann, er hat schon das Leiden in der Krankheit als Verfolgung angenommen. Leiden in einer Krankheit ist nicht die Verfolgung. Oder Leiden mit einer Krankheit ist nicht Leiden für Christus. Die Bibel zeigt uns nichts dergleichen. Es gibt es nicht. Aber weil wir so sehr in dieses Muster reinpassen wollen, und glaub mir, ich komme von der russlandsdeutschen Seite, ja? Ich komme von dort, wo Menschen wegen ihrem Glauben verfolgt wurden. Ich komme sozusagen, oder meine Vorfahren wurden verfolgt. Mein Vater war 4 Jahre im Gefängnis für den Glauben. Meine Mutter musste dann 3 Kinder hochziehen in der Zeit. Es war sozusagen, sie haben gestanden, sie haben eingestanden für das Evangelium. Verfolgung, sie haben auch diese Mentalität hierher gebracht. Meine Eltern nicht, die sind da ein bisschen so davon abgekommen, weggekommen. Muss ich halt schon dazu sagen. Aber gerade die russlandsdeutsche Szene an sich, Gemeinden auch, viele, wo in Deutschland sind, die haben die Prägung bis heute. Sie fühlen sich verfolgt bis heute. Im deutschen Raum ist es ähnlich. Da haben wir Bonhoeffer zum Beispiel, der gelitten hat unter den Nazis, dessen Bücher wir gelesen haben, wo man sich identifiziert hat mit ihm. Aber ich frage mich heute, mein lieber Freund, lebst du in dieser Verfolgung? Und weil wir ja nicht in dieser Verfolgung leben, aber weil wir uns so sehr identifizieren wollen mit den Petrusbriefen, mit der Berufung des Leidens und so weiter, da muss ja irgendwas sein, was uns zum Leid bringt. Ah, die Krankheit. Die haben wir alle. Das wird sein. Seht ihr? So, ich denke, dass wir deswegen dahin geschwappt sind, weil wir denken, wir müssen leiden. Wir denken, dass das gehört dazu. Sonst bin ich vielleicht kein guter Christ. So, aber eins will ich euch sagen. Und ich denke, das wird auch das sein für heute. Mehr können wir heute nicht reden. Sache ist, es gibt Leiden für Christus. Das ist unter Verfolgung. Wenn du verfolgt wirst für deinen Glauben, geschlagen wirst für deinen Glauben und so weiter. Ja. Sagt einer auch, Paulus wurde geschlagen. Ja. Ja, das ist, Jesus sagt doch, ihr werdet Verfolgung erleiden. Davon redet doch keiner. Wir reden von Heilung, von Freiwerden von Krankheit. Das ist was anderes. Und vor allem reden wir davon, dass es jedem erlaubt ist, Gott für Heilung zu glauben. Weil das ist eigentlich mir das Allerwichtigste auch heute mit der Botschaft. Bitte lasst uns doch dahin kommen, wo wir wenigstens erlauben, den anderen für Heilung zu glauben. Dass wir wenigstens dahin kommen, dass man sagt, hey, es ist dein Recht, du darfst es. Und ich will diese Hoffnung nicht zerstören, sondern will dabei sein. Und dich anfeuern und dich im Glauben unterstützen. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünde begangen hat, wird ihm vergeben werden und so weiter. Interessant ist hier, er sagt eben also, wer leidet, soll beten, wer fröhlich ist, soll singen. Aber wer krank ist, soll etwas anderes tun. Es gibt nämlich eine Lösung für die Krankheit. Das ist einfach nur, wie das hier so gesagt wurde. Und natürlich haben wir die Referenz zu Jesus Christus. Wir sind in der Apostelgeschichte, ich schlage es gleich nochmal auf. Du kannst vielleicht diesen Text anlassen und ich schlage kurz auf Apostelgeschichte um. Apostelgeschichte 10, Vers 38, so viel ich weiß. Weil oft wird dann gesagt, ja, es wurden auch nicht alle geheilt. Es wurden auch nicht alle geheilt. Apostelgeschichte 10, Vers 38, da sagt der Schreiber, ich glaube Petrus ist da am Predigen und sagt, wie Gott diesen Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligen Geist und Kraft, der ist umhergezogen, hat Gutes getan und alle, wen hat er gesund gemacht? Alle gesund gemacht. die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Halleluja. Und du denkst jetzt sofort daran, aber was war da, wo er in seiner eigenen Stadt war? Wo die nicht geheilt wurden? Was war dort? Da heißt es, und er konnte dort nicht viele Wunder tun wegen ihrem Unglauben. Oder das ist wieder das so und schon sind wir wieder beleidigt. Weil da hat er wieder das gesagt. Ich habe schon manche Prediger gehört, oh, die kritisieren Leute wie mich, die sowas predigen, und da werden echt harsche Worte gesagt zum Teil. Ich werde dafür fertig gemacht, weil ich die Wahrheit sage. Wo sind wir gelandet? Ich werde fertig gemacht dafür, weil das im Wort so steht. Jesus sagte doch wegen dem Unglaube. Das habe doch nicht ich gesagt. Ich habe doch nicht keinen beleidigt. Ich habe nicht gesagt, und das ist genau die Sache so. Willst du dann damit sagen, dass jemand, der nicht geheilt wurde, keinen Glaube hat? Ich will gar nichts sagen, weil ich habe gar nichts gesagt zu dem. Ich bin bedacht, dass der nicht gesund ist, gesund wird. Das ist, worauf ich mich fokussiere. Mir ist ganz, ich sage nicht das. Siehst du, diesen Gedanken machst du dir. Ich nicht. Ich mache mir den Gedanken eben nicht. Sondern ich fokussiere mich auf das Positive, schau heraus, so, wie können die Menschen Heilung empfangen? Was muss ich tun, damit sie Heilung empfangen? Was muss ich ihnen sagen? Wie muss ich mich verhalten? Wie kann ich den Menschen dahin bringen, dass er von Gott empfängt? Das ist meine Aufgabe. Das ist meine Aufgabe als Diener. Natürlich fängt alles damit an, dass ich glauben muss, dass Gott das tun will für jeden. Sonst müsste ich bei jedem neu fragen. Manche sind da so weit gegangen, sagen, ja, du musst bei jeder Person fragen, nach Offenbarung, ob Gott das jetzt will oder nicht. Die Offenbarung kommt hier aus dem Wort. Muss nicht mehr fragen. Er offenbart es dir durch sein Wort. Er zeigt dir seinen Wille. Halleluja. Vielleicht nehmen wir noch eine Stelle zum Abschluss. Und wer macht den Abschluss heute? Alles klar, gut. Noch eine kurze Sache, ja. Wie gesagt, ich habe euch ja gesagt, dass es nicht einfach ist, das Ganze in eine Sache zu packen an einem Sonntag. Und ich würde gerne das öfters mal so auf ein paar Sonntage dann verteilen, je nachdem, wann ich sozusagen auch mal dann dran bin, um einfach hier euch ein bisschen zu zeigen, weil ihr habt dann viele Fragen, man hat viele Fragen, ja, da was ist damit, was ist hiermit und so weiter, ja, und ich will es versuchen abzudecken. Ich wollte heute nur so weit gehen, um zu zeigen, dass der Schreiber genau sagt, dass wenn jemand krank ist, dann gibt es was zu tun, das heißt, es gibt eine Lösung. So, er hat dann nicht gesagt, steck den Kopf in den Sand, sag, dass Gott nicht will und so weiter, nein, hol die Ältesten, sie sollen dieses Gebet des Glaubens sprechen. So, und das Gebet des Glaubens ist eine andere Geschichte. Zum Abschluss will ich nur ganz kurz noch in Psalm 107 reingehen und etwas 100 lesen. 107, Vers 21. Lasst uns gerne alle aufstehen, wenn ihr wollt. Halleluja. Letztendlich geht es eben darum, dass wir und du darfst Gott glauben. Du darfst ihm glauben, er will das Beste für dich, und selbst wenn es nicht so aussieht, als ob er das Beste für dich will, dann halt dran fest und vertraue ihm. Vorher haben wir was gehört von Gott vertrauen. Da muss ich dann auch immer denken, wie kannst du Gott vertrauen, wenn du denkst, dass er für dich eine Krankheit parat hat? Das ist, Vertrauen hat was. Wenn ich mein Kind von einem, ich hatte mal eine Situation, da wollte das Kind vom Schrank springen und ich habe gesagt, spring, ich fange dich auf. Wenn das Kind nicht in meine Arme springt, dann habe ich ein Problem. Dann vertraut das Kind mir nicht. Dann denkt das Kind, ich könnte vielleicht durchlassen. Batz. So, das ist das. Wir haben gelehrt über Jahre, dass wir so einen Gott vertrauen müssen. Aber das ist ein falsches Bild. Vertrauen ist immer verknüpft mit das Gute. So, du kannst also nur Gott vertrauen, wenn du weißt, dass sein Wille gut ist. Das ändert da nichts. Wo du durchgehst, wo du gerade bist, David sagt, doch wenn ich mal durchs tiefe Tal, Todestal, Schatten der Todestal gehe, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Aber er sagte, er geht durch. Was heißt das? Er vertraut Gott, dass er durchkommt. Das ist Vertrauen. Vertrauen tun wir immer für die Lösung. Ja? Also Gott vertrauen. So, du bist in einer Situation, es ist schwierig, sieht dunkel aus. Du sagst, ich vertraue Gott. Was vertraust du Gott? Gott wird es gut machen. Halleluja, das ist das. Der Ausgang wird gut sein. Das ist Vertrauen. Ich vertraue, dass der Ausgang gut sein wird. Und hier heißt es, zum Abschluss, wie gesagt, Psalm 110, Vers 19. Da ging es wieder dem Volk schlecht und so, und David hat ein paar Verse davor gesagt, aber ich will mich hier auf das fokussieren. Da sagt er, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er half ihnen aus ihren Ängsten. Ja, immer wenn sie in der Not waren, schrie das Volk. Das ist halt menschlich. Dann heißt ja aber, das ist so interessant bei Vers 20, er sandte sein Wort und machte sie gesund und er rettete sie, so dass sie nicht starben. Projiziere es nochmal auf die Wand, weil das ist ein ganz wichtiger Schlüsselvers für viele Dinge. Sie schrien in ihrer Not. Und das ist eben, was Gott macht. Gott wendet sich nie ab. Nie. Du wirst es nie haben, dass selbst wenn du das so spürst oder jemand die Erfahrung davon redet, dass er die Erfahrung gemacht hat, das stimmt nicht. Es ist einfach, spricht nicht der Wahrheit. Gott wendet sich, die Wahrheit ist, Gott wendet sich nicht ab. Ja? Und er sagt dann hier, er sendet aber, hier, und das ist cool, er sendet sein Wort und macht sie gesund. Durch sein Wort. Und das ist, was uns fehlt einfach in diesem Bereich. Wir haben zu wenig Wort über dieses Thema. Deswegen, es braucht Gottes Wort, vor allem im Bereich Heilung, über seinen Wille und so weiter, um damit wir einen Glauben überhaupt entwickeln können hin und eine Heilung empfangen können. Ja? Okay, es war schon gut und viel von mir. Ich will jetzt mehr Zeit gar nicht einnehmen, wir haben schon halber. Ich möchte noch ganz kurz mit euch beten und dann geben wir das Wort weiter an Werner. Herr, wir danken dir für dein Wort. Danke dir, dass du immer für uns da bist. Wir wollen dir glauben, wir wollen lernen, wir wollen nehmen von dir, so wie du gesagt hast, lern von mir, denn meine Last ist leicht, mein Joch ist sanft. Halleluja. Wir wollen lernen von dir für das Bessere. Herr, ich danke dir, dass du das Wort, das du auch aussendest und aussenden willst, dass es Frucht bringt, 30, 60 und 100-fach. Im Namen Jesus. Ich danke dir für deine Güte. In Jesu Namen. Amen.
Ja, wir wollen noch zum Abschluss ein Lied singen und dabei unsere Kollekte einsammeln. Und nach dem Gottesdienst sind wir herzlich eingeladen, wieder zu unserem Bistro-Raum, Kaffee beziehungsweise Tee, je nachdem. Also herzlich willkommen auch drüben. Gut. Heiliger Geist, bitt vor.
Viel Spaß am Sonntag, Nachmittag, nach Kaffee und Kuchen jetzt im Bistro. Ich denke, ja, für Gesprächsstoff ist gesorgt.
Before me, I know who stands behind.